wenn der Kinderwunsch zur Obsession wird.
Die Paarflüsterei, das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
Ja, was passiert, wenn der Kinderwunsch zum Lebensmittelpunkt wird und alles andere hinten runterfällt?
Was macht das mit einer Beziehung, wenn es zum Beispiel beim Sex nur noch ums Funktionieren geht?
So nach dem Motto, jetzt bin ich am fruchtbarsten, los geht's.
Los geht's.
Los geht's.
Ja, und weil es genauso ganz vielen Menschen geht, sprechen wir heute mal darüber und erzählen euch von einem ganz besonderen Fall aus meiner Praxis.
Ja, eine wahre Geschichte, die mir sehr nahe gegangen ist, als du uns davon erzählt hast, Andrea.
Mir ging's auch so, ja. Mir ging es auch so.
Wirklich, es gibt Fälle, da muss ich selbst aufpassen, dass ich noch den professionellen Abstand habe oder wahren kann. Und da ist gesunde Abgrenzung echt ein hohes Gut.
Ja, das verstehe ich. Und an dieser Stelle möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen. Falls du gerade zuhörst und zum Thema Schwangerschaft, Fehlgeburten und Depressionen getriggert werden könntest, höre dir diese Folge bitte nicht alleine an. Oder du hörst sie dir gar nicht an.
Heute geht's um Sarah und Marcel und darum, wie ihr langer und tragischer Versuch, schwanger zu werden, fast ihre Beziehung zerstört hat.
Ja, wirklich totaler Wahnsinn, was die beiden durchgemacht haben, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, das war wirklich eine unvorstellbare Zerreißprobe für Sarahs und Marcels Beziehung und auch für beide jeweils individuell.
Aber, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, keine Sorge, am Ende wird alles gut, also irgendwie, so viel sei jetzt schon mal gesagt.
Für die, die neu dabei sind, ich bin der Markus. Und
Ganz schön erkältet.
Ich bin ein bisschen erkältet, das, ja genau, das hört man natürlich. Macht aber nichts, das kommt von der Wiesn. Wer auf die Wiesn gehen kann, kann auch arbeiten, auch wenn er erkältet ist. Genau, ich bin Journalist und bin der Ehemann von Indra.
Und ich bin auch Journalistin, ich bin Radiomoderatorin und moderiere eine Morningshow. Und vor uns sitzt wie immer die Frau Liebe, Andrea Breu.
Und ich bin Paartherapeutin und habe in München die Beziehungspraxis. So, dann starten wir durch.
Wie alles begann.
Sarah und Marcel haben sich vor 5 Jahren auf einer Party eines gemeinsamen Freundes kennengelernt und kurz zuvor ist die Sarah 28 geworden.
Und hat sich von ihrem Ex-Freund getrennt. Mit dem war sie 8 Jahre zusammen.
Genau. Und wenn ihr euch fragt, warum man sich nach 8 Jahren denn noch trennt, wenn man selber langsam auf die 30 zugeht, dann hat das meistens einen triftigen Grund.
Wahrscheinlich, weil einer von beiden nicht bereit ist, so den nächsten Schritt, den nächsten Milestone anzupacken, richtig?
Genau, so genau. Ist es. Und so war es auch bei Sarah und ihrem Ex-Freund, genau so war es. Sie wollte eigentlich nämlich schon mit Mitte 20 heiraten und das erste Kind bekommen, aber er hat immer einen Grund gefunden, noch zu warten.
Bis Sarah dann mit 28 gesagt hat, pass mal auf, mein Freund, entweder du bist jetzt bereit oder ich gehe.
Ja, auch klare, krass, Ansage, ne? klare Ansage und da war dann unsere Sarah wieder Single.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, also ich meine, nach 8 Jahren Beziehung von 20 bis 28 ist doch klar, dass man da irgendwann mal Kinder will. Oder sagen wir mal so, ich kann mir auch vorstellen, dass ich 8 Jahre mit jemandem zusammen bin und ich habe von Anfang an kommuniziert, dass ich keine Kinder haben will. Das würde ich jetzt aber hier für die Sarah nicht vorwegschicken, wenn sie den Wunsch schon immer hatte, dass sie eigentlich früh Kinder will.
Also du als Mann würdest sagen, ich bin mit einer Frau zusammen von 20 bis 28 und ich muss damit rechnen, dass die irgendwie mit dem Thema ums Eck kommt.
Ja, na klar. Oder lass es uns so sagen. Auf jeden Fall würde ich in diesen 8 Jahren dieses Thema mal ansprechen.
Auf jeden Fall.
Ja, genau.
In
da würde ich
Jahren
mal sagen,
da spricht man
sowas
über
doch mal
vieles.
An.
Ja.
Da
ja.
spricht man über vieles, auch wie ist denn die Familie
ja,
und was wünscht man
hallo?
Sich.
Hallo, klar.
Na klar.
Wenn man es denn will, wenn es ein Thema ist.
Richtig.
Naja gut, aber sie hat einen Wunsch, dementsprechend gut, dass sie sich getrennt hat und auch ganz schön tough, weil sie möchte etwas, was ihr Partner nicht liefern kann. Also geht sie ihren Weg. Das ist konsequent. Wenn man sich überlegt, sie hat ja eigentlich ihr ganzes junges Erwachsenenalter mit diesem Freund verbracht, finde ich es stark, dass sie dann so konsequent sein konnte.
Na klar.
Irgendwann. Auf jeden Fall ist die Sarah gerade frisch Single und auf einer Party von einem Kumpel eingeladen.
Und sie ist wieder auf der Suche, weil sie möchte nämlich immer noch möglichst bald ein Kind bekommen. Und da ist jetzt nicht mehr viel mit sich Zeit lassen oder erstmal Single-Leben genießen an Zeit übrig.
Genau, sie hat Torschlusspanik und springt direkt wieder aufs Pferd.
Das kann man so auch sagen, Markus.
Oder vielleicht
wer ist der Reiter, wer das Pferd?
Jetzt spiele ich mal eher Sarahs Mutti. Die würde jetzt sagen, naja, nach 8 Jahren Beziehung bräuchte man ja eigentlich auch vielleicht erstmal ein bisschen Zeit für sich selbst, um die Trennung zu verarbeiten und so. Ne?
Ja, da gebe ich dir grundsätzlich aus paartherapeutischer Sicht recht. Aber ich glaube, dass die Sarah ja mit ihrem Ex schon emotional wahrscheinlich viel früher abgeschlossen hat. So ist es ja ganz oft, weil so eine Trennung kommt in der Regel nicht über Nacht.
Richtig.
So, und Sarah möchte jetzt keine Zeit mehr verlieren, was ich, und das muss ich an dieser Stelle unbedingt dazu sagen, auch ganz schön, also ich finde es ein bisschen unsexy auch. Also wenn,
voll.
Wenn eine Frau sagt, ich bin jetzt 28 und ich will jetzt irgendwie ein Kind kriegen auf Knopfdruck und zwar so schnell wie möglich, finde ich das, okay, es ist ihr Wunsch zu akzeptieren, aber ich finde es auch ein bisschen, also wenn ich ein Mann wäre, würde ich davon laufen.
Auf jeden Fall. Mhm. Da, auf jeden Fall. Aber das wird sie wahrscheinlich den Männern ja nicht vorher erzählen.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Naja, jeder kennt ja den Spruch, den man sich dann auch ab 30 ungefähr spätestens anhören muss. Deine biologische Uhr tickt.
Ja, total nervig. Aber es ist leider auch was Wahres dran. Rein biologisch liegt der beste Zeitpunkt einer Schwangerschaft nämlich zwischen dem 20. und 25. Lebensjahr. Danach und vor allem ab 30 nimmt die Fruchtbarkeit von uns Frauen leider rapide ab.
Ja, das mag schon stimmen aus statistischer Sicht und wahrscheinlich auch aus medizinischer, um Gottes Willen. Aber ich kenne wirklich unzählige Fälle, die sich nicht in diesem Mittel abgespielt haben. Mal und jetzt mal abgesehen davon, dass ich ehrlich gesagt in der heutigen Zeit auch so gut wie keine 20-jährige Mutter mehr kenne. Also absolut. Zwischen 20 und 25 kenne ich keinen. Also wenn ich das jetzt schaue bei meinen Klienten, da falle ich ja in Ohnmacht. Da bin ich ja ein Küken gewesen und ich war schon nicht 20. Mhm. Und ich habe ja viele Jahre als Geburtsvorbereiterin gearbeitet. Also ich bin ja Quereinsteigerin in die Therapie, muss ich jetzt hier auch mal sagen. Und wie dem auch sei, die Sache mit dieser biologischen Uhr jedenfalls übt auf sie ganz schön Druck auf. Und das war früher tatsächlich, als ich in dem Beruf gearbeitet habe, übrigens nicht so ein Thema. Mhm. Zumindest meine ich das.
Aha, siehst du mal. Aber die Sarah hat auf jeden Fall Glück gehabt, weil an diesem Partyabend trifft sie den Marcel. Mhm.
Und der ist 33, erfolgreicher Bauingenieur und eher ja, so ein bisschen zurückhaltender Kollege. Er fällt Sarah aber direkt auf und sie verwickelt ihn in ein Gespräch.
Das kann sie total gut, weil sie ist nämlich Verkäuferin.
Aha. Und es klappt auch super bei Marcel. Und die beiden sind sich auch auf Anhieb sympathisch, tauschen Nummern aus und treffen sich natürlich nach der Party wieder.
Sushi und offene Karten. Wir kürzen jetzt mal ein bisschen ab, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, und springen zum dritten Date von Sarah und Marcel.
Die beiden sind in einem guten Japaner zum Abendessen verabredet. Beide sind herausgeputzt, Marcel im Anzug, Sarah in so einem schwarzen Kleid. Und man spürt richtig, da knistert was zwischen den beiden. So.
Und gerade als das Sushi serviert wird, unterhalten sich die beiden über die Zukunft. Also nichts Wildes, aber sie sprechen einfach darüber. Was möchtest du im Leben noch so erreichen? Und Marcel fragt die Sarah, was sind denn so deine Ziele, also Milestone-mäßig?
Ja.
Wie schaut's denn da aus bei dir? Genau.
Auch wenn ich gesagt habe, ich finde es unattraktiv, finde ich Sarah total cool, weil sie sagt ganz ehrlich, bei diesem Date, das muss man sich auch mal vorstellen, mein größter Wunsch ist, Mama zu werden.
Zwei Möglichkeiten. Marcel sagt, ich muss jetzt doch lieber zum Italiener gehen. Oder
bleib oder du mit deinem Sushi jetzt allein.
Genau, aber das Lustige ist, dass der Marcel, als er die Frage gestellt hat, gar nicht so sehr die familiäre Planung gemeint hat, sondern eher die berufliche. Aber macht er nichts.
Und so kam das Thema dann halt ziemlich schnell gleich am Anfang zur Sprache.
Offensichtlich mutig von Sarah. Sie mag Marcel sehr. Ehrlich gesagt, ich habe ich euch schon gesagt. Ich würde sowas niemals machen.
Aber jetzt, jetzt schauen wir mal bitte.
Ja, aber ist doch eine total faire Nummer.
Ja, ich finde auch. Und das Risiko, dass er das vielleicht jetzt blöd findet oder sie blöd findet oder sie ihn verschreckt, das nimmt sie in Kauf, weil sie will halt einfach auch keine Zeit mehr in einen Mann investieren, der nicht bereit ist, den nächsten Schritt zu gehen, weil das kennt sie schon 8 Jahre lang. Und ich finde, das ist genau wie wenn jemand in irgendein Online-Dating-Portal reingeht und der weiß auch, was ihn da erwartet. Ich finde, das ist eine faire Geschichte. Und ich meine, es hilft dir nichts, wenn sie jetzt da ein Jahr lang mit dem Typ darum macht und der will das alles nicht oder hat schon 3 Kinder oder was weiß ich was.
Verlorene Zeit.
Das ist, ja. Und ich meine, ihre Zeit ist einfach begrenzt. Und wenn das ihr Wunsch ist irgendwann, weil sie sich an den Mann angepasst hat, stellt euch mal vor, ich meine, das habe ich auch immer wieder. Dann ist die Frau 37, der Mann ist schon ein bisschen älter, hat schon 2 Kinder. Sie verzichtet ihm zuliebe auf den Kinderwunsch und irgendwann ist die Beziehung durch. Und dann bereut die das, weil das ist ja mehr als, ich kann mir nicht mal schnell ein paar Schuhe kaufen oder ein Kleidchen kaufen oder ein Auto, sondern das ist ein Ziel im Leben, ein Wert. Will ich Kinder, will ich keine? Ich glaube, dass das für manche ganz schön auch erhellen sein kann, wenn sie merken, sie haben da was verpasst und es ist nicht mehr nachzuholen.
Aber ich versetze mich jetzt in die Lage des Mannes und da sitze ich jetzt beim Japaner, alles im Anzug, super schick, und da sitzt mir eine Frau gegenüber, die sagt, ich will Kinder und zwar jetzt. Fühlt sich das, obwohl ich kein Mann bin, würde sich das für mich schon so wie so ein enges Halsband an. Also es muss sich ja erstmal entwickeln und so. Lass dem Ganzen ein bisschen Zeit. Und das ist halt so von Anfang an so.
Vor allem hat sie noch gesagt, die Sarah, dass sie am liebsten das Ganze noch vor ihrem 30. Geburtstag haben möchte. Ja. Was muss ich sagen, der Marcel, Potzblitz, das wäre innerhalb der nächsten 2 Jahre, 28 war sie. Und der Marcel denkt sich, okay, ist ein tolles drittes Date. 2 Jahre, da müssen wir eine Familie gründen.
Ja, sie ist schon sehr straight und sehr
klar. Ich hätte mich
da
zurückgezogen, sage ich euch ganz ehrlich.
Ja, das hätten bestimmt viele gemacht oder sie hätte viele verschreckt, aber sie ist da halt sehr straight, so Punkt. Ja.
Immerhin weiß Marcel jetzt exakt, worauf er sich da einlassen würde.
Ja, und so sieht es der Marcel tatsächlich auch.
Wie ist denn Marcels Geschichte mit den Frauen so, Andrea? Was hat er da gesagt?
Ja, recht mau, wenn man das so sagen kann. Also er hatte schon Beziehungen, aber die haben immer nur so 2-3 Jahre gehalten. Also nichts für die Ewigkeit, eher noch so im Rahmen, ausprobieren, Beziehungsversuch, und so richtige feste, committede Beziehungen waren es nicht, sagte er.
Und bei Sarah ist das jetzt anders?
Ja, da hat es einfach geklickt, er mag's. Übrigens, dass sie tough ist und weiß, was sie will. Er fand es erfrischend, ehrlich, hat er mal gesagt. Mhm. Und er empfand es nicht als abschreckend.
Aha, interessant.
Aber er nicht, um Gottes Willen. Also ich bleib dabei, es wäre sicher für viele, genauso wie du sagst, Indra, schwierig gewesen, vor allem beim dritten Date.
Im Grunde genommen lügen wir uns da ja alle ein bisschen in die Tasche, weil jeder, der in eine Beziehung geht, hat irgendwelche Erwartungen, will irgendwas. Nur das so gleich am Anfang zu kommunizieren, ist jetzt für mich ein bisschen, befremdlich einfach. Aber eigentlich, wenn ich da so drüber nachdenke, ich denke die ganze Zeit drüber nach, ist es eigentlich total cool.
Sie hat halt keine Diplomatie daraus gemacht, sondern sie hat.
Ich kann doch nicht nach dem dritten Date sagen, ich will jetzt bald Kinder. Also es ist auf jeden Fall.
Aber so wie Andrea schon gesagt hat, wenn du da jetzt jahrelang rummachst und der andere sagt, ja, hättest du mir mal von Anfang an gesagt und so.
Ja, das verstehe ich total. Markus, aber es ist ein riesengroßer Unterschied, drittes Date oder jahrelang rummachen. Da gibt es noch ganz viele Shades of Grey zwischendrin.
Und es gibt bestimmt auch Menschen, die sich dadurch auch geschmeichelt fühlen.
Vielleicht, ja.
Möchte ich ganz klar sagen, du vielleicht jetzt nicht. Oder du, aber viele würden sich geschmeichelt fühlen und sagen, oh, wow, das könnte sie sich mit mir vorstellen.
Aber wenn ich jetzt einen Mann kennengelernt hätte, den ich cool und sexy und ich weiß nicht, all das Ganze gefunden hätte und der gesagt hätte zu mir, ich finde dich so toll, ich möchte gerne Kinder bekommen und ich möchte, dass du, darum geht es doch. Suche ich einen Wirt?
Genau.
Oder finde ich dich so toll? Und das ist, glaube ich, ich überlege die ganze Zeit, was stört mich daran so sehr?
Richtig.
Ich finde es eigentlich total zauberhaft, es geht darum, ich brauche hier irgendjemanden, am besten der irgendwie da jetzt gerade so
ums Eck kommt. Ich will doch eine Frau haben, die sagt, ich will genau mit dir.
Weil mit dir, ein bisschen Zeit.
Das kann man doch nicht vom dritten Date sagen. Ich würde sofort abspringen, sagen, such dir doch irgendeinen, du findest auf jeden Fall einen.
Ja, findest ich weiß genau, jemand, was du meinst.
Der sein Sperma hergibt.
Aber bei denen war es eben anders.
Genau. Marcel springt auf, Marcel ist auch eigentlich ein Familientyp.
Ja, und als er der Sarah sagt, dass das für ihn auch denkbar ist, ist sie natürlich ganz aus dem Häuschen, weil wer hätte das gedacht, so kurz nach ihrer Trennung, so ein toller Typ. Offensichtlich erwachsen genug, reif genug, Familienmensch, ja, besser geht's doch gar nicht.
Ja, total. Ein Traum, dass das so ein Match macht, ist ja super. Und dann geht alles auch zacki-zacki bei den beiden. Am selben Abend kommen sie dann noch zusammen und dann geht auch alles ganz schnell und nach einem halben Jahr ziehen sie in eine gemeinsame Wohnung. Und
Überholspur.
Und heiraten dann. Simsalabim. Richtig, weil das muss ja bis 30 alles über die Bühne gegangen sein.
Aber wirklich voll. Und kurz vor Sarahs 29. Geburtstag fangen sie dann an, es zu probieren.
Okay. Was haben sie vorher gemacht?
Naja, halt schon auch, aber halt ohne Verhütung.
Warm gelaufen.
Aber genau. Gut, da sind sie noch nicht mal ein Jahr zusammen und versuchen schwanger zu werden.
Wunderbar.
Ja. Ja. Ist ja, früh, kann man nicht ist, anders sagen, ist, genau. Aber für
bei
Sarah.
Bei den einen so, bei den anderen so.
Und Marcel hat sich's offensichtlich auch in dem Moment zumindest richtig angefühlt. Genau.
Aus meiner Perspektive an ein Experiment.
Sie überlegen sich auch schon sehr früh Namen.
Wunderbar.
Lia, falls es ein Mädchen wird und Ben für einen Jungen.
Aber, dass sie diese Namen erstmal gar nicht vergeben werden können, wissen sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Mit Ende 20, kurz vor der Menopause.
Im folgenden Jahr probieren Sarah und Marcel schwanger zu werden.
Und dafür tun sie wirklich alles. Marcel nimmt Vitamine, Sarah macht fruchtbares Yoga bis zum Abwinken, sowas gibt es tatsächlich.
Ja, gibt's.
Und sie probieren es auch mit Homöopathie.
Und das ist natürlich nicht klar, ob es was bringt, aber in der Verzweiflung versucht man alles. Das ist vollkommen klar und das kennt jeder von uns, ob in dieser oder auch in anderen Themen. Und lieber tun Menschen was, als einfach abzuwarten, weil das ist Abwarten und nichts tun, das Aushalten, das ist das Allerschwerste.
Du hast total recht, Andrea. Und vor allem das Stichwort gegeben, Verzweiflung, weil das ist der Grund, ja, warum das Ganze für die beiden dann zum Mittelpunkt ihres Lebens wird. Und wie wir ganz am Anfang schon kurz erwähnt haben, bringt es natürlich eine ganz andere Dynamik in die Beziehung. Jetzt haben sie nämlich Sex, wenn Sarah gerade am fruchtbarsten ist. Und sie macht immer die Kerze nach dem Sex. Sensationell. Und ob sie in dem Moment dann überhaupt Lust haben, das spielt eigentlich keine Rolle, weil es geht um das Funktionieren. Und da ist kein Platz mehr für Stimmung oder Leidenschaft.
Ich weiß, nicht aus eigener Erfahrung, aber ich weiß, dass es für beide sehr, sehr, sehr belastend ist, weil ich mal eine Chefin hatte, der es ganz ähnlich ging. Und ihr müsst euch vorstellen, ihr Mann war beruflich in Tokio und weil die ihre fruchtbaren Tage hatte, ist sie sogar nach Tokio hinterhergereist. Mhm. Da war ein Druck auf dem Kessel vom anderen
Stern. Vom anderen Stern.
Die beiden waren so süß, aber die haben sich so sehr ein Kind gewünscht. Und es hat einfach nicht geklappt. Damals gab es so ein Teil, das hieß Maybe Baby oder so. Da hat sie dann immer geschaut, wann sind meine fruchtbarsten Tage und Temperatur gemessen und was weiß ich. Und ich habe immer vor ihr gesessen und gedacht, meine Güte, krass.
Gibt ja viele, die sagen, wenn das mal soweit ist, dann ist der Druck so groß, dass es gar nicht erst recht klappen kann.
Also um es hart zu sagen, Marcel wird quasi ja nur noch für seinen Samen gebraucht und Sarah muss ständig alles überwachen. Und der Druck in ihr, den sie ja schon seit Jahren verspürt, wird immer größer und größer. Ja.
Und sie macht sich auch wirklich immensen Druck. Also das kann natürlich genauso kontraproduktiv sein. Aber sag doch mal jemand in dieser Situation, also entspann dich doch einfach mal, das wird schon klappen.
Nee, das klappt
und
nicht.
Also oder es kommt, wie es kommen soll oder bla bla bla, hab Vertrauen ins Leben. Der springt dir doch direkt ins Gesicht.
Ja,
also derjenige, ja.
Das hat ja schon 100 Mal nicht geklappt.
Bestimmt ist es nur gut gemeint, aber ob das jetzt in unserem Fall Sarah so helfen würde, bezweifle ich jetzt mal. Wie könnte man denn als Freundin oder als Angehörige oder Angehöriger angemessen auf Sarah reagieren?
Ja, diese sogenannten blöden Sprüche sind letztlich aus meiner Sicht nur so ein bisschen Eigentrost für den, der sie ausspricht, ja. Ich glaube, es ist wichtig, zu verstehen, dass es hier um Trauer geht. Und zwar Trauer darüber, dass es nicht so läuft, wie sie sich's wünscht. Und auch vielleicht die Trauer, ob es am Ende überhaupt was wird. Und das ist eine Emotion, die kann dir ja niemand abnehmen. Also denk mal an Liebeskummer. Oder wenn jemand stirbt, da kannst du labern, was du willst.
Ja,
im Grunde genommen hilft da nur eins, aus meiner Sicht. Und das reicht auch aus. Einfach nur da zu sein und es auszuhalten.
gerade.
Und jetzt guck doch mal, was Eltern oft machen. Ich sag jetzt mal, der Hamster vom Kind stirbt und die Eltern können mit dieser Trauer von dem Kind nicht umgehen, statt die zu halten, auszuhalten und das Kind zu halten. Ach, was weiß ich, Maxilein, da kaufen wir einen neuen Hamster oder eine Katze oder was weiß ich was. Und das ist aber eigentlich nur das, was die Erwachsenen eben nicht aushalten. Und deswegen denke ich, dieses Dasein, dieses Aushalten ist was ganz, ganz Wichtiges.
Wisst ihr, was ich glaube, was Sarah fühlt? Das Gefühl von, ich bin nicht komplett als Frau. Ich kann kein Kind bekommen. Und das ist, glaube ich, noch schlimmer als, mein Busen hängt runter, mein Arsch ist dick, ich habe Zellulite, weiß der Kuckuck was. Aber ich glaube, dieses, ich kann kein Kind bekommen.
Ja, aber es könnte ja auch, das könnte auch an dem Marcel liegen, ja? Das weiß man ja nicht.
Ja, ja, gut, aber dieses Gefühl, was sie hat.
Ja, kommen halt ja mal so die Ärzte dann ins Spiel. Ne?
Aber dieses Gefühl, was sie hat, macht, glaube ich, einen Stress vom anderen Stern.
Ja.
Was ich in dieser Geschichte noch viel heftiger finde, ist dann die Sache mit den Psychologen.
Oh ja. Also ihr müsst euch vorstellen, Sarah weiß langsam nicht mehr weiter und zweifelt extrem an sich. Genau aus den Gründen, Indra, die du gerade genannt hast. Und hofft, ein Besuch bei einem Psychologen könnte vielleicht helfen. Weil, wer weiß, vielleicht schlummert in mir irgendetwas, über das ich reden muss. Und das löse ich dann geschwind auf und dann klappt's, denkt sie sich.
Die Sache geht aber leider total nach hinten los.
Dieser Psychologe, den Sarah konsultiert, redet ihr nämlich ein, sie könne nicht schwanger von Marcel werden, weil sie ihn unterbewusst eigentlich ablehnt.
Ja, total krass. Was für ein Quadratschwachsinn. Und die Sarah glaubt es.
Zuerst schon, weil sie ist ja in so einem, ihr müsst euch vorstellen, so einem verletzlichen Zustand, ja, und ist so bedürftig, sodass sie auch so ein bisschen abhängig ist von dem, was der sagt. Und dann bekommt sie diesen Satz, Mensch, da gibt's eine Lösung, es liegt an der unbewussten Ablehnung.
Ja, super. Und wie löse ich das? Wie ist die Lösung denn? Ich lehne ihn ab. Okay, ich muss mir einen neuen Mann suchen.
Vor allem, wer ist dieser Psychologe, jetzt mal ganz ehrlich, ohne eine umfassende medizinische Untersuchung von beiden, so etwas zu sagen? Das ist ja Scharlatanerie,
oder? Das ist Scharlatanerie, sehe ich.
Also es ist schon eine sehr gewagte Hypothese, ich sag's mal so. Aber es ist ja nicht nur eine Hypothese, sondern es ist ja fast schon ein Urteil. Und das ist tatsächlich so, dass sie dann auch mit Marcel drüber redet und er kann zum Glück noch zu ihr durchdringen und sie davon überzeugen, dass es die Meinung des Psychologen ist und nicht ein Gesetz.
Ja, sehr gut. Gut gemacht, Marcel.
Es gibt ganz viele tolle Psychologen, das müssen wir an dieser Stelle mal sagen, aber es gibt auch ganz viele, wie in allen Bereichen, in allen Jobbereichen.
Ärzten, Mechaniker, Busfahrer.
In allen, wir sind alle nur Menschen, gibt es auch einfach sehr, sehr schlecht. Und leider ist sie genau an so eine Person geraten.
Also nach der Sache mit dem Psychologen, die beiden probieren es jetzt schon seit über einem Jahr und da beschließen sie sich ärztlich untersuchen zu lassen.
Das hast du ja schon gesagt.
Was genau, ja total Sinn macht.
Genau.
Ja.
Und da kommt tatsächlich raus, dass Sarah die Fruchtbarkeit einer 50-Jährigen hat. Und sich eigentlich schon kurz vor der Menopause befindet.
Potzblitz.
Also, ja.
Wir haben recherchiert und das kommt tatsächlich ganz selten vor. Also nur bei einer von 1000 Frauen, viel häufiger, ist der Ursprung die Endometriose. Das ist eine, ja, so eine Art Gebärmutterverwachsung, wenn man so will. Also wurde im ganzen Schleimhautwucherung im ganzen Körper. Das ist sehr häufig der Grund. Aber bei Sarah ist es eben anders.
Auf jeden Fall, und das ist völlig klar, bricht für sie eine Welt zusammen. Und das haben wir noch gar nicht so erwähnt, aber sie wollte eigentlich auch nicht nur ein Kind haben, sondern mehrere. Und nicht mal das eine Kind ist jetzt klar, dass das jetzt noch klappen kann.
Ja, genau.
Also wir befinden uns jetzt alle mit Sarah im Wartebereich von diesem Arzt und sie bekommt die denkbar schlechteste Nachricht ihres Lebens.
Sie erzählt mir später, dass sie sich erinnern kann, dass in diesem Arztzimmer ein Bild von einer Sonnenblume hing. Und sie hat nur noch diese Sonnenblume angestarrt und um sich rum nichts mehr wahrgenommen.
Totaler Schock.
Die beiden gehen dann erstmal nach Hause und am nächsten Tag machen sie einen Termin in der Kinderwunschklinik aus.
Der Arzt hatte beiden nämlich gesagt, dass Unfruchtbarkeit nicht das Ende einer Familiengründung bedeutet.
Genau. Und da klammert sich die Sarah übrigens auch wie ein Ertrinkender an den Strohhalm. Mhm. Und sie möchte es natürlich möglichst schnell mit einer künstlichen Befruchtung versuchen.
Kurze Werbung.
Wisst ihr eigentlich, was wir machen, während wir den Podcast hier aufzeichnen?
Wir trinken Wein.
Und zwar nicht zu wenig.
Prost.
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 Aber alkoholfreien Wein. Ganz ehrlich, ich habe schon wirklich viele, viele probiert, aber die schmecken wirklich zum Teil scheußlich. Ich habe sie tatsächlich teilweise weggekippt. Dann trinke ich lieber Wasser, habe ich mir gedacht.
Und dieser Wein ist wirklich richtig gut. Und Markus und Indra haben mit mir eine Blindverkostung gemacht. Mhm. Und ich habe es echt nicht gecheckt, dass es alkoholfreier Wein ist.
Mhm. Der heißt Frank und Frei, Komma nix, von der Winzergruppe Frank und Frei. Und es sind 13 fränkische Weingüter, die sich zusammengetan haben und diesen Wein herstellen. Made in Deutschland, es gibt alkoholfreien Weißwein und es gibt einen Rosé Prosecco, einen Secco.
Und warum schmeckt dieser Wein so sensationell und andere alkoholfreie so grauenhaft?
Weil er sehr aufwendig hergestellt wird, wie ein normaler Wein. Und im Nachgang wird mit einem sehr teuren Verfahren, das es erst seit kurzem gibt, dem Wein der Alkohol wieder entzogen.
Keine Panscherei, es muss von vornherein ein hochqualitativer Wein sein und dann funktioniert es auch. Probiert es einfach aus. Ihr werdet wirklich begeistert sein.
Es gibt so viele Situationen, wo man was trinken möchte, aber nicht kann, weil man Auto fahren muss, so wie ich heute noch. Und ihr kennt die Diskussion bei den Paaren, fährst du oder fahr ich, braucht ihr alles nicht mehr.
Und wie kommt man ran an den edlen Tropfen? In den Shownotes gibt es einen Link, der heißt die Paarflüsterei und da kommt ihr auf den Shop.
Frank und Frei, nix heißt der von der Winzergruppe Frank und Frei. Probiert's aus, geiles Zeug, schmeckt wirklich gut, unsere Empfehlung. Ungewollt kinderlos. Bevor wir weiter in Sarahs und Marcells Geschichte einsteigen, haben wir für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, recherchiert. Wir haben uns gefragt, ab wann ist man eigentlich unfruchtbar?
Die Medizin definiert die Unfruchtbarkeit als die Unfähigkeit, was für ein hartes Wort, schwanger zu werden, nachdem man ein Jahr lang versucht hat, ein Kind zu zeugen.
Das ist bei Sarah der Fall. Laut der Weltgesundheitsorganisation sind weltweit schätzungsweise 186 Millionen Menschen von Unfruchtbarkeit betroffen.
Genau, in Deutschland sieht es so aus, dass jedes 10. Paar mit Kinderwunsch ungewollt kinderlos bleibt.
Das finde ich ein Hammer.
Schon viel, gell?
Brutal.
Mhm.
Aber wie der Arzt von Sarah und Marcel schon gesagt hat, gibt es Behandlungsmethoden, durch die eine Schwangerschaft trotz Unfruchtbarkeit möglich ist.
Genau, man unterscheidet grob in zwei Arten der künstlichen Befruchtung. Einmal die intrauterine, die Insemination und einmal die In-vitro-Fertilisation.
Bei der Insemination, das heißt übrigens einfach so der Samenübertragung, wird das Sperma des Mannes direkt in die Gebärmutter der Frau gespritzt und dadurch hat es keinen so langen Weg mehr von sich, müssen die Spermien nicht mehr so weit schwimmen, kein Jakobsweg
genau,
mehr,
ja, genau.
Bis dann die Eizelle auf natürliche Art und Weise befruchtet wird.
Der Unterschied zur In-vitro-Fertilisation, kurz IVF, ist der Ort der Eizellenbefruchtung. Die findet nämlich nicht in der Gebärmutter, sondern extern im Labor, also im Glas, also in vitro statt. Und wenn das klappt, wird sie wieder in die Gebärmutter übertragen.
Genau, Sarah und Marcel begeben sich also in die Kinderwunschklinik und starten den Prozess der Insemination. Also Sperma gleich rein, Weg abkürzen.
Genau.
Wie geht's dann weiter?
Hormoncocktails und ihre Nebenwirkungen.
Am Anfang ist die Sarah voller Hoffnung, dass es mit der ärztlichen Unterstützung endlich funktionieren könnte.
Und dafür nimmt sie einiges in Kauf.
Ja.
Da unterzieht man sich als Frau echt einer Wahnsinnsprozedur und gibt sich den vollen Hormoncocktail.
Und wir wissen ja schon, dass gerade Hormone unglaublich viele Wirkungen haben im Körper. Mhm. Und wenn sich da nur ein bisschen was verändert, dann kommt ein riesengroßer Haushalt ins Wanken. Und Sarah bekommt extrem viele Medikamente, manche auch per Spritze. Einige davon gelten als harmlos, andere sind bekannt für Nebenwirkungen, wie so Reizbarkeit, Angstzustände oder sogar Depressionen.
Anfangs steckt Sarah das tatsächlich noch einigermaßen gut weg, hat sie erzählt. Und wie schon erwähnt, klammert sie sich absolut an die Hoffnung und versucht, alles Negative auszublenden, was ihr auch gelingt.
Und dann kommt es zur Spermienübertragung, aber leider klappt es nicht beim ersten Mal.
Davon lässt sich Sarah aber noch nicht unterkriegen. Also probieren sie es nochmal und nochmal. Und dann klappt es endlich. Sarah ist zum ersten Mal schwanger.
Freut man sich richtig mit, ne?
Ja, da freut man sich mit.
Mhm. Und die beiden sind auch überglücklich, die ganzen Medikamente, die schwierige
Super.
Zeit und endlich ein Licht am Ende des Tunnels.
Ja, die beiden freuen sich wahnsinnig. Und dann?
Ja, dann passiert das, was leider auch ganz oft passiert. Eine Fehlgeburt.
So traurig.
Mhm. Kann man sich gar nicht so vorstellen, gell, wie die beiden sich fühlen müssen. Mhm. Wenn man das nicht selbst erlebt, genau. Tatsächlich ist so eine Fehlgeburt bei einer künstlichen Befruchtung gar nicht so unwahrscheinlich, wie du gerade gesagt hast, Andrea. Und die Ärzte versuchen Sarah und Marcel direkt zu beschwichtigen und sagen, probiert es einfach nochmal.
Generell kommt es bei jeder fünften Schwangerschaft zu einer Fehlgeburt. Also nicht nur durch künstliche Befruchtung. Bei einer künstlichen Befruchtung ist die Tendenz allerdings steigend.
Also, sie versuchen es natürlich nochmal.
Genau. Und nach so einer Fehlgeburt muss sich der Körper ja jetzt auch erstmal ein bisschen erholen und auch wieder regenerieren. Und meist wartet man so 3 Monatszyklen ab, bevor man es erneut versucht. Und jetzt reden wir nur über das Körperliche, ne? Und das Psychische, das darf man ja hier auch nicht unterschätzen.
Absolut. Und die Betonung liegt auf, bis der Körper wieder bereit ist.
Dazu erzählen wir später gleich noch mehr. Aber das ganze Prozedere beginnt von vorne. Zuerst klappt es wieder nicht. Aber dann beim nächsten Mal, das ist es dann insgesamt der 5. Versuch, wird Sarah wieder schwanger.
Diesmal kann sie sich aber gar nicht mehr so sehr freuen. Andrea, warum glaubst du, ist das so?
Ja, weil sie sich natürlich selbst schützt. Also sie möchte sich gar nicht reinsteigern, weil sie furchtbare Angst hat, es passiert ihr wieder. Sie erzählen es auch niemandem, also weil sie denkt, dass es dann weniger wehtut.
Und im Nachhinein erzählt die Sarah, dass sie zu diesem Zeitpunkt vermutlich schon depressiv war, wie sie selbst findet in der Nachschau.
Und sie erzählt dir, ich habe mich durch die Hormone die ganze Zeit wie fremdgesteuert gefühlt.
Und das waren auch ihre Worte, als sie bei mir in der Praxis sitzt. Und bei diesen ganzen Hormonen ist das irgendwie ja auch verständlich.
Total.
Und ich glaube, ein weiterer Punkt war auch, dass sie sich so auf dieses Ziel förmlich fixiert hat. Ja, also der hat dafür alles gemacht. Völlig egal, was das für ihre mentale Gesundheit bedeutet hat. Also nur noch schwanger werden. Und es war alles andere aus dem Blickwinkel gerutscht, was das auch mit ihrer Beziehung macht. Also es war nur noch ein Fokus, eine Fixierung förmlich auf, ich muss schwanger werden.
Du sagst gerade Beziehung, das ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja jetzt viel über Sarah gesprochen. Klar, sie macht das ja auch alles durch. Aber der Marcel, der fühlt sich da natürlich an ihrer Seite ziemlich hilflos.
Ja.
Keine Ahnung, was das mit dem macht. Ne?
Er sieht, wie sehr Sarah leidet, wie schlecht es ihr geht. Und das Schlimmste für Marcel ist, er kann überhaupt nichts machen.
Total.
Er kann überhaupt nichts an der Situation ändern.
Genau, und da sind wir wieder bei dem, wie halte ich das aus, ne? Wenn ich nichts tun kann, nichts aktiv tun kann. Klar, er kann ihr Blumen schenken, für sie da sein, sein Bestes versuchen, trösten, aber so wirklich nachempfinden, was sie durchmacht, das kann er nicht. Also auch wenn er eine Frau wäre, dann wäre es ihm vielleicht trotzdem nicht passiert. Also es ist immer sehr schwierig. Du kannst dich ein gewisses Maß in den Menschen reinfühlen, aber du weißt natürlich nie, wie genau er das empfindet. Und
genau.
Da sind wir wieder bei dem Aushalten, das ist für Menschen einfach unglaublich schwer, nichts tun zu können.
Das führt letztendlich dazu, dass die beiden sich irgendwann ja gar nicht mehr so nah sind. Körperlich ja sowieso nicht und jetzt auch emotional nicht mehr. Also er versucht es, aber er kann es irgendwie nicht und ihre Welten trennen sich.
Und so ist es tatsächlich. Und dann passiert es noch einmal. Sarahs zweite Schwangerschaft endet wieder in einer Fehlgeburt.
Und was das Ganze gekostet hat, das lassen wir jetzt mal völlig außen vor.
Sarah ist eigentlich auch quasi nur noch abwesend und Marcel kommt an sie gar nicht mehr ran.
Jetzt würde man sich natürlich denken, Sarah sollte sich nach so einer, das ist ja am Ende des Tages eine traumatische Erfahrung.
Total, ja, total.
Und da sollte sie sich psychologische Hilfe leisten. Aber nach dem Fiasko mit dem Psychologen von einem Jahr steht es für sie überhaupt nicht zur Debatte. Nicht, dass da wieder so ein Pfosten daherkommt und irgend so einen Scheiß erzählt.
Und da kommt Marcel auf die Idee, Andrea, dich anzurufen.
Mhm, so war's.
Vertauschte Persönlichkeiten. Medizinische Experten sagen, dass die Gefühle der Trauer, die aufgrund von Unfruchtbarkeit entstehen, ähnlich der Trauer um den Tod eines geliebten Menschen sind. Ich habe es auch schon gelesen und ich finde, es verdeutlicht sehr gut, wo Sarah und Marcel da durchgehen.
Hm. Jetzt sitzen die beiden bei dir in der Praxis, Andrea. Was machen sie für einen Eindruck auf dich?
Also mir fällt auf oder ist aufgefallen, wie unterschiedlich die beiden sich auch verhalten haben. Also er ist so super besorgt um sie, springt um sie herum und will ihr alles abnehmen, alles richtig machen, jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Und das ist schwierig, weil aus ihrem Gesicht kann man gar keine Emotionen wirklich richtig herauslesen. Und bei der Begrüßung hat sie so ganz schwach meine Hand geschüttelt, weißt du, so lapperig, als wäre das alles an Energie, die sie noch aufbringen konnte. Und sie sitzt echt da und starrt quasi so ins Leere. Also die war gar nicht richtig da.
Das ist interessant, weil am Anfang haben wir die beiden ja eher andersrum wahrgenommen und auch beschrieben, ne? Also ich gehe mal davon aus.
Sie die Verkäuferin, ne?
Ja, genau. Also wir wissen, Marcel hat dir das alles erzählt. Also er spricht, sie ist leise.
Genau. Und bei dieser ersten Sitzung sprudelt es aus ihm nur so raus und erzählt, wie sie sich kennengelernt haben, damals auf der Feier und von dem Sushi-Date und dem ersten Jahr, in dem sie versucht haben, schwanger zu werden und von dem letzten Jahr in der Kinderwunschklinik. Also das ganze Desaster, alles hat er erzählt.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was wir euch am Anfang erzählt haben, sitzen die beiden jetzt vor Andrea wie ausgetauscht.
Genau. Also mir kommt so vor, als wäre in dieser Beziehung der beiden auch gar nicht mehr so eine Balance. Also sie ist total passiv und er versucht es mit so einer Überaktion oder mit so einem Überaktionismus quasi so zu kompensieren.
Und wie kommt es zu diesem Punkt?
Weißt du, ich denke, die beiden hatten ja eigentlich nicht nur wenig, eigentlich gar keine Zeit und Raum, ihre Beziehung wirklich reifen und wachsen zu lassen. Ja, vor lauter Ziel gab's keinen Weg zum Ziel. Also, also, die haben so viel zu tun. Das ist ja keine gewachsene, feste, stabile Beziehung, auf die das jetzt draufgeladen wird, sondern die ist ja eigentlich noch in den Kinderschüchen.
Aber weißt du, was ich toll finde, Andrea? Dass die beiden zu dir gekommen sind, weil das heißt ja auch, dass sie ihre Beziehung retten wollen.
Ja, dazu müssten sie halt auch wieder miteinander ins Gespräch kommen. Und ich bin persönlich übrigens auch der Meinung, dass bei Sarah auch eine eigene Therapie gar nicht verkehrt wäre.
Genau.
Und zwar jetzt unabhängig von Marcel und der Paarberatung oder sowas, ja.
Ja gut, also, aber sie war ja beim Therapeuten und der war ja
fütterlich. Und es muss ja auch nicht immer ein Psychologe sein, ja. Aber was ich ihr dringend raten würde, ist vielleicht auch mit Menschen zu sprechen, denen auch vielleicht was Ähnliches passiert ist in der Selbsthilfegruppe. Ja. Das ist so heilend, wenn du jemanden hast, dem das Gleiche wie dir passiert ist. Trauergruppen, alles Mögliche, ist ja viel hilfreicher, als wenn ich da mit irgendjemandem spreche, der da keine Ahnung von hat und eben wieder mit seinen Schlaubeersprüchen daherkommt.
Und sie hat es ja sogar gemacht, glaube ich, gell?
Ja, davon hat sie mir später dann sogar erzählt.
Total gut.
Und danach kommen die beiden noch einige Male zu dir in die Praxis. Also nachdem Sarah Kontakt zu anderen Menschen aufgenommen hat, die das gleiche Schicksal teilen, merkst du einen Unterschied?
Ja, also das ist wirklich sichtbar, spürbar. Und es geht ihr ein Stückchen besser und vor allem, wie die beiden jetzt miteinander umgehen. Also sie ist nicht mehr so passiv und er nicht mehr ganz so, ich muss das ausgleichen, so hibbelig und in dieser Verantwortungsübernahme, ja, was natürlich auch eine totale Schieflage war.
Ich denke, die müssen jetzt beide erstmal heilen, um auch dann zu sehen, ob sie wieder sexuell zusammenkommen können, ohne den ganzen Schwangerschaftsdruck. Aber wie ich schon gesagt habe, da muss man ja erstmal einen Haken dran machen.
Das finde ich einen schönen Satz. Die beiden müssen jetzt erstmal heilen, aber du hast total recht. Klingt so ein bisschen schwurbelig, aber du hast total recht. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben euch ja am Anfang dieser Folge sowas wie ein Happy End versprochen. Schaffen die beiden es noch, ein Kind zu bekommen oder lernen sie glücklich, ohne ein Kind zu werden? Der Weg zum Glück.
Sarah und Marcel kommen tatsächlich ein Jahr lang zu dir, Andrea, in die Praxis. Ein Jahr, was total gut ist.
Ja, genau. Und sie machen auch wirklich Fortschritte, sagen sie auch selbst von sich und sind zufrieden. Und die Sarah ist inzwischen auch wirklich in der Einzeltherapie gegangen und ist mit der Psychologin auch wirklich happy. Und er, der Marcel, ist wieder mehr der Alte. Und ich muss sagen, ich habe jetzt dann mit der Zeit, als ich die beiden doch einige Male gesehen habe, besser verstanden, warum die sich auch damals auf der Party so sympathisch waren. Weil die passen schon ganz gut zusammen.
Schön.
Und infolgedessen läuft es dann auch im Bett wieder ein bisschen an. Ja, und das Thema Schwangerschaft und Kinderkriegen ist jetzt endgültig vom Tisch?
Ja und nein. Also ich sag mal so, das Thema Schwangerschaft ist zwar jetzt vom Tisch, wenn, dann wird es ja nur wieder über eine Kinderwunschklinik gehen und das Kapitel haben die beiden ganz klar abgeschlossen. Also das wollen sie nicht mehr.
Ist ein Verlustgefühl für Sarah? Auf jeden Fall ist klar, dass ihr großer Lebenstraum nicht in Erfüllung gehen wird.
Ja. Und so wie es ausschaut, konnte sie mit der Psychologin auch sehr gut daran arbeiten, dieses Thema anzunehmen, also dieses Thema auch zu betrauern und ist zumindest auf einem guten Weg. Und das heißt ja in der Gleichung nicht, dass sie für immer kinderlos bleiben müssen.
Genau, es gibt ja noch die Möglichkeit, dass sie Kinder adoptieren, habe ich vorher schon gesagt.
Das überlegen sich die beiden tatsächlich, also ob sie ein Kind adoptieren. Pflegekind ist momentan nicht so das Thema, aber zuerst möchten sie sich wieder um die Beziehung kümmern und auch noch weiter an sich arbeiten. Also, und dazu braucht es ja jetzt erst einmal Zeit und Raum, weil jetzt ist es ja nicht mehr ganz so dringlich.
Es ist ein bisschen traurig, also sehr traurig für die beiden, aber es ist auch ein Happy End, weil sie eine Lösung gefunden haben.
Hast du irgendwie noch erfahren, Andrea, ob die beiden tatsächlich dann ein Kind adoptiert haben dann?
Nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Und das muss, wenn dann, passiert sein, als sie dann nicht mehr zu mir in die Praxis gekommen sind. Also wahrscheinlich. Aber ob Adoption oder nicht. Also ich hoffe für die beiden, dass sie einen Weg gefunden haben. Ja, ich sag mal so, ich möchte gar nicht sagen, glücklich zu sein, sondern ihr Schicksal anzunehmen und damit nicht zu hadern.
Das hast du jetzt schön gesagt. Das hoffen wir natürlich auch. Ganz am Ende möchte ich euch noch was ganz Persönliches erzählen. Ich habe sehr gute Freunde, die ein ähnliches Problem hatten. Und um diese Verzweiflung und Traurigkeit zu beschreiben, kann ich nur sagen, dass ich irgendwann in Gesprächen an einem Punkt war, wo ich mir dachte, wir haben das natürlich nicht gemacht, ja, aber die taten mir so sehr leid, dass ich mir dachte, okay, ich werde schon schwanger, wenn ich nur einen nackten Mann anschaue. Oh, ich stelle mich als Leihmutter zur Verfügung. Ja. Also wir haben da an einem Abend mal drüber gewitzelt, natürlich kam das jetzt nicht in Frage, ja. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn man sowas nicht selbst erlebt hat, kann man es vielleicht schwer nachvollziehen und denkt so lapidar, ach ja, dann haben wir da ein Adoptivkind oder Pflegekind oder so. Aber was es ausmacht, wenn du eigentlich, ich sage jetzt mal für den Sinn des Lebens, nämlich Reproduktion, Kinder zu bekommen, nicht gemacht bist oder das nicht funktioniert, dann ist das schon erstmal ein tiefer Schlag, den man auch erstmal aushalten muss. Und deswegen freue ich mich umso mehr für die beiden, dass die jetzt auf einem guten Weg sind.
Ich hatte das auch im Freundeskreis und zwar sehr, sehr lange. Und mir ging es dann oft so, dass ich mich manchmal, wenn wir dann zusammenkamen und die Kinder waren da und die kamen zu dem Geburtstag oder so, ich habe mich manchmal fast schon so ein bisschen geschämt, weil mir, also weil ich immer so gedacht habe, Mensch, wie muss das für die sein, wenn die so ein Familienleben gespiegelt kriegen die ganze Zeit? Ich meine, man muss damit natürlich klarkommen, aber es war mir manchmal fast so ein bisschen unangenehm.
Verstehe ich total. Also, ging mir auch so.
So, ging liebe mir auch so. Hörerinnen und Hörer. Heute hatten wir echt schwere Themen, Fehlgeburten, Depressionen. Aber wir finden es wichtig, auch über diese Fälle mal zu reden. Auf jeden Fall. Es ist ja nicht alles immer nur lustig. Und wir hoffen trotz alledem, dass die Folge euch gefallen hat und dass ihr vielleicht ein kleines bisschen mitnehmen konntet.
Genau, und wenn ihr selbst nicht betroffen seid, habt ihr bestimmt irgendjemanden in eurem Umfeld, dem es so geht und vielleicht könnt ihr mit dieser Person nach dieser Folge ein bisschen besser umgehen.
Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, dann schaltet nächste Woche am Dienstag wieder
ein. Wir freuen uns sehr und wir freuen uns auch riesig, wenn ihr uns abonniert oder wenn ihr uns einfach schreibt. Könnt ihr auch machen. Wir haben einen Instagram-Kanal, Paarflüsterei mit UE.
Bis nächste Woche.
Ciao.